Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille, jeder für sich und wir füreinander, um den Segen aus Gottes Wort beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Wenn ich ziehe es aller habe und dem größten Reichtum führe, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dies Wort zu tun. Amen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir kommen aus einer Woche als Rüstzeitgemeinde sozusagen. Ab und zu haben die Schwestern mal dabei gesessen. Gelauscht haben sie sehr oft von Ferne, haben also auch ein Stückchen mithören und erleben können, was uns in diesen Tagen bewegt hat unter dem Thema Begegnungen mit Jesus, Begegnungen miteinander, Begegnungen mit uns selbst. Das, was wir hier miteinander bedacht haben, ihr Lieben, und das, was wir auch erlebt haben, denn wir haben diese Thematik nicht nur theoretisch erwogen, sondern er ist uns tatsächlich begegnet, man soll es nicht glauben. Er kommt nämlich gern, er kommt immer mal vorbei auf dem Weg, auch im Stiefelhaus, auch bei der Familien waren es ja nicht, bei der Bibelfreizeit 4. Ganz scharfe Formulierung. Und das alles nicht, damit wir wieder mal ein paar schöne Tage miteinander haben, uns miteinander freuen, noch ein tolles Lobpreisteam hier zusammenstellen, sondern das alles fürs Leben. Nicht Kurzstrecke ist Jesu Sportart und die Sportart der Gemeinde Jesu Christi, sondern Langstrecke. Nicht Moment- oder Augenblickserfahrung, sondern Festbeziehung, um es mal in einem Fachbegriff der Gegenwart, der so oft verwandt wird, zu sagen, es geht ihm immer um Nachhaltigkeit. Das ist ein Herzensprinzip, das ist das Herzensprinzip Gottes. Letztlich Ewigkeitsqualität. Liebe Schwestern und Brüder, das war und ist Gottes Plan mit Israel bis heute und in Ewigkeit. Das ist auch sein Plan mit uns Nachgeborenen, sein altes Bundesvolk, seine Kinder, alten und neuen Bundes, alle stehen in diesem Planungshorizont Gottes und Jesu. Das, was uns aus dem Wochenspruch entgegenklingt, ist ja Liebe, Beheimatung auf ewig, sogar der Tod hat keine Chancen. Das hat uns ja in dieser Woche an zwei Stellen auch sehr deutlich begegnet, dass die Dynamik des Todes durchbrochen ist. Er hielt den Leichenzug an. Und an der anderen Stelle, nein, nicht. Sie schläft nur. Unsere scheinbar realistischen Wahrnehmungen entsprechen nicht dem Wahrnehmungshorizont Jesu, dem Wahrnehmungshorizont Gottes, von den Dingen, die uns begegnet. Es geht, liebe Schwestern und Brüder, um mehr Beziehung, um mehr Nähe. Und dieses mehr an Beziehung und mehr Nähe als die, die Hausgenossen sein dürfen, die bei ihm zu Hause sein dürfen, bei denen er zu Hause sein möchte, mehr geht eigentlich nicht. In dein Haus muss ich einkehren, das hatte Jesus zu Zachäus gesagt und er hat es getan. Daheim bei Zachäus und daheim bei uns. Gottes Sehnsucht nach Heimat, von Ewigkeit zu Ewigkeit, das hat zum Weihnachtsgeschehen geführt, als Jesus kam. Das hat zum Pfingstgeschehen geführt. Gottes Beheimatung nicht nur in Israel, da wo Jesus persönlich präsent war, sondern Gottes Gegenwart und Beheimatung in deiner ganzen Welt. Ich will ausgießen meinen Geist über alles Fleisch. Da steht nicht bloß Kirche und Gemeinde, sondern über alles Fleisch. Der Gedanke ist gewaltig. Er beheimatet in dieser Welt, auch da, wo er noch gar nicht wahrgenommen wird. Aber er ist da. Er bietet Heimat an. Karfreitag und Ostern lassen es uns wissen, der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Die Tür zum Vaterhaus ist weit geöffnet. Der Vater steht da und hält Ausschau auf die, die nach Hause kommen. Der liebende Vater sehnt sich nach uns. Und das alles, ehe wir, wenn wir so von unseren Bekehrungsgeschichten erzählen wollten, ehe wir je an ihn gedacht haben, hat er schon immer diesen gemacht und voller Sehnsucht nach dir Ausschau gehalten und nach mir. Am Ende der Geschichte vom liebenden Vater, da steht dieser besonders schöne Satz, den ich so über die Maßen liebe, die er zu dem älteren Sohn sagt, der immer zu Hause war, scheinbar mal brav, aber scheinbar nichts kapiert hatte. Alles, was mein ist, das ist dein. Wenn unsere Kinder nach Hause kommen, also zu uns, den Eltern, oder die Enkelkinder zu den Großeltern, die fühlen sich bei uns zu Hause, das kann ich euch sagen. Oh, was hast du im Kühlschrank? Was gibt's denn heute? Oma, kannst du mal das und das machen? Ihr Lieben, das ist Heimat. Wenn ich zu meinen Kindern gehe, also, geht gar nicht, ne? Die dürfen das bei mir, aber ich bei ihnen nicht. Ja, das ist ein Unterschied. Das Vaterhaus ist, oder Mutterhaus, also nicht Schniefenhaus, auch, das ist so, wenn man nach Hause kommt, alles, was mein ist, das ist dein. So total ist seine Einladung und sein Angebot, ihr Lieben. Wir haben völliges Zugriffsrecht auf die Fülle des Vaterhauses. Begegnung mit Jesus daheim im Vaterhaus. Und nun, damit sind wir beim Predigttext, unterwegs mit Jesus. Als ich das las hier am Anfang der Speisungsgeschichte, danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer. Wisst ihr, was mir da einfiel? Jetzt fahren wir über den See, jetzt fahren wir über den See. Assoziation. Also Jesus fährt über den See. So beginnt das. Und wie immer bei Jesus, die Leute hinterher, er hat keine Ruhe. Hinterher. Auf der Suche nach Jesus-Begegnung und Jesus-Erfahrung. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, das, was damals noch in so massenhaften Zahlen uns im Neuen Testament begegnet, die Sehnsucht nach Jesus, auch wenn es so nicht benannt wird, die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach Heimat im Vaterhaus, nach Geborgenheit und Zuwendung und Fürsorge, die steckt zu tief im Menschen. Manchmal weiß man gar nicht, wonach man sich sehnt. Was ist das eigentlich, diese Sehnsucht? Dieses noch nicht erfüllt sein, was ich brauche, das ist es noch nicht. Sehnsucht nach Jesus-Begegnung, nach Jesus-Erfahrung. Sehnsucht nach Jesus, auch im Monatsspruch des vergangenen Monats oder des vergehenden Monats, heute ist ja der 31. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Durst ist Sehnsucht. Zu viele wunderbare, lebensverändernde, heilsame und befreiende Erfahrungen mit Jesus hatten sie gehört und erlebt. Zeichen und Wunder. Demonstrationen des Reiches Gottes. So habe ich es zuerst formuliert gehört von Wolfram Kopfermann einmal vor geraumer Zeit. Aber auch Proklamation des Reiches Gottes, denn er lehrte mit Vollmacht, lesen wir, mit Exousia. Wenn Jesus predigte, das konnte auch länger sein, die Die Leute hingen an seinen Lippen. Sie spürten etwas, das ist nicht ein netter Vortrag über, weiß ich was, sondern da kam etwas rüber, da kam das Herz Gottes rüber, da kam das Herz Jesu rüber, da kam das Erbarmen Gottes rüber, da kam das Erbarmen Jesu rüber, da wurde es ihnen warm ums Herz und manchmal auch ungemütlich. Das gehört zusammen. Dann war es nicht nur warm, sondern sogar heiß. Wenn man so auf seinem Stuhl saß, wurde einem heiß unterm Po. Weil da Dinge so zur Sprache kamen, das war dann gar nicht so lustig. Die Wahrheit des Heiligen Geistes, die Klarheit der Gegenwart Gottes macht das Herz warm, aber auch unruhig. Ich habe manchmal bei Rüstzeiten gesagt, ich wünsche euch eine unruhige Nacht. Ich weiß, ich bin, kein Recht dazu, aber manchmal ist es heiser. Auch mal eine unruhige Nacht. Kannst ja später wieder mal ruhig schlafen. Ist ja noch nicht alles vorbei. Und dann lesen wir auf dem Weg mit Jesus. Unterwegs mit Jesus, das gilt für unser Leben insgesamt, nicht nur für damals die dortige Situation. Innehalten mit Jesus. Am Anfang der Bibel lesen wir, und Gott ruhte am siebten Tag. Der hatte nur wirklich alle Hände voll zu tun, wie man sich vielleicht unschwer vorstellen kann, der Schöpfer. Was da alles zu machen war. Und Jesus hatte auch alle Hände voll zu tun. Es strömten die Menschen, sie saßen am Weg, überall wartete sozusagen die Arbeit, die Berufung seines Lebens auf ihn. Aber sowohl der Schöpfer damals und Jesus dann konnten es sich leisten, innezuhalten. Warum wir nicht? Er setzt sich mit seinen Jüngern. Innehalten ist immer innehalten mit Jesus, sich zu ihm setzen, so wie Maria, Zeit mit ihm verbringen. Da muss gar nichts Besonderes passieren, so Action oder sowas, himmlische, geistliche Action. Jesus ist da und wir sind da. Es reicht. Jesus ist da und du bist da. Es reicht. Ist das schwierig? Ist das schwierig? Einfach so innezuhalten, Jesus und du, Jesus und ich, und nicht an die nächste Seelsorge zu denken, an die nächste Predigt zu denken und an die nächste Rüstzeit zu denken, an das nächste Mittagessen zu denken, lecker, lecker, lecker. Innehalten mit Jesus, ihr Lieben. Ich glaube, das bleibt ein Übungsfeld. Ich gestehe, da kann ich noch besser werden. Da ist noch Luft nach oben. Er setzte sich mit den Jüngern. Und wieder, so ist Jesus, ihr Lieben, wieder sein Blick, sein Herz für die Menschen und ihre Bedürfnisse. Nach der Zeit mit den Jüngern oder im Laufe der Zeit mit den Jüngern, diesem zur Ruhe kommen, diesem herausgenommen sein, einen Augenblick, das muss gar nicht lange sein, aber es darf eine Zeit sein, die intensiv in seiner Gegenwart ist, sein Blick für die Menschen und ihre Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und da geht es erst einmal noch nicht ums Abendmahl, sondern um eine ganz normale Mahlzeit. Also die Alltagsbedürfnisse. Ich sage manchmal, Jesus ist nicht so fromm wie wir zuweilen. Er sieht die Alltagsbedürfnisse, das gehört dazu. Schließlich kümmert sich der ewige Schöpfer um seine Geschöpfe und die mit dem leeren Magen darum hängen zu lassen, geht gar nicht. Also war für mich immer das Schlimmste bei ganz frommen Veranstaltungen, wenn immer erst eine Andacht kam und der Kaffeeduft war schon im Raum. Folter, christliche Folter, das ist Terror. Naja, nein. Aufstehen, waschen, mache ich auch meistens. Aufstehen, waschen, Zähne putzen, frühstücken, beten. Bin ich nicht fromm? Zu fromm? Zu weltlich? Also ich kann es nicht anders. Manche mögen ja besser sein als ich. Was ist das? Fasten, sagt er. Volker, bitte nicht. Nicht heute. Nicht heute. Es gibt so was Feines drüben. Ach, wir sind hier im Kloster. Alles klar. Gut. Ja, mache ich auch manchmal. Genau. Also. Und nun eine Lektion für die Jünger. Diese Geschichte ist eigentlich ein Lehrstück Jesu. Besinnung für die Jünger. Besinnung im Blick darauf, Jesus möchte sie dahin führen, dass sie sich bewusst werden, was für eine Berufung er für sie hat. Ich habe das jetzt gemerkt beim Lesen und beim Reflektieren dieses Textes. Ich habe mich wiedergefunden in meiner Art der Leitungstätigkeit, also benennt. Ich wusste immer, was ich wollte, Jesus auch. Also, der wusste es schon vor mir, nicht? Ist klar. Jesus wusste immer, was er wollte. Klare Perspektive. Hatte seinen Plan ja vom Vater. Ich wusste auch, was ich wollte, in keine Sitzung, ohne dass ich wusste, was ich wollte. Aber, das fand ich jetzt interessant, dass ich, ohne dass ich es wusste, bei Jesus gelernt habe, die anderen einbeziehen. Nicht ankommen und sagen, was machen wir denn heute? Habt ihr eine Idee? Wie könnten wir denn, meine Herren, das wäre das Letzte. Jesus wusste, was er wollte, aber er nimmt die Jünger hinein, Einbeziehung, reife Möglichkeiten und die Frage, die für ihn längst beantwortet war, wo kaufen wir Brot? Er selbst ist nicht ratlos, nein, nein. Aber er will mitnehmen in seine Gedanken und Pläne und in seine Art, mit den Situationen umzugehen. Er möchte Leiter erziehen, profilierte Männer und Frauen im Reiche Gottes. Das ist sein Ziel, nicht nur für Pfarrer, sondern auch für euch. Leute, die fähig sind zur Entscheidung, die an der Stunde dran sind. Entscheidungen für das Volk. Das ist Leitungsqualität, das ist Leitungsprofil. Philippus, was denkst du denn? Konkrete Anrede. Erste Lehreinheit für Philippus. Philippus macht das, was wir alle machen. Was wir alle machen, ist ja auch vernünftig. Er fängt an zu rechnen, fängt an zu zählen. Der kann weiterzählen als bis drei. Und er tut dies aber interessanterweise, und das ist die Problematik, also das ist auch unsere Problematik, ganz oft. Er tut dies unter Berücksichtigung seiner und ihrer aller begrenzter Ressourcen. Wir denken immer von begrenzten Ressourcen aus. Ja, wir haben begrenzte Ressourcen. Die Kirche hat begrenzte Ressourcen. Die Gemeinden haben begrenzte Ressourcen. Wir persönlich, du und ich, wir haben begrenzte Ressourcen in vielfältiger Weise. Und das ist gut so. Das macht uns abhängig. Auch angewiesen aufeinander. Meine begrenzten Ressourcen werden ergänzt durch die begrenzten Ressourcen der anderen. Meine begrenzten Ressourcen ergänzen die begrenzten Ressourcen der anderen. Das macht uns zu einer reichen und reifen Gemeinschaft. Unter Berücksichtigung seiner und ihrer begrenzten Ressourcen, ihres Vermögens, ihrer Möglichkeiten, ihrer irdischen Haushaltskasse. Und das also nicht bloß auf Cent und Euro bezogen. Andreas hat das gehört, der dachte, aha, Philippus wird gefragt, mir fällt da auch noch was ein. Ein wacher Jünger, fein. Er hat noch mal Umschau gehalten und eine weitere begrenzte Ressource entdeckt. 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Dennoch das Ergebnis, in der Tat, wie soll das gehen? Diese Rechenaufgabe kriege ich nicht gelöst. Philippus nicht und Andreas nicht. Und wir oft genug auch nicht. Da ist das Soll ihr Leben, da sind 5000 Menschen, Männer, wahrscheinlich nochmal 5000 Frauen, 5000 Kinder, mindestens Kinder waren ja als Frauen in der Regel, hoffe ich mal. Also eine Menge mehr. Soll. Ja, ist so. Seid froh, dass wir euch so wertschätzen heute. Was für eine Errungenschaft. Da ist der Bedarf dieser vielen Menschen, ein natürlicher Bedarf, der gestillt werden darf und soll. Und da ist das Haben, unser Haben, unser Vermögen. Und unser Problem ist, so wie damals bei den beiden Jüngern, immer wieder, wir bleiben im eigenen Stecken. Wir bleiben im eigenen Stecken. Wie oft? Das macht mutlos, das macht perspektivlos, das macht kraftlos. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir unsere Ressourcen überschätzen, das ist es nicht. Es geht nicht um ein übersteigertes Selbstbewusstsein, das ist nicht die Lösung, sondern eine nüchterne Wahrnehmung der Wirklichkeit deines und meines Lebens, unserer Kirche, unserer Gemeinde, dieses Hauses, was auch immer, dieser Welt. Da wird ja alles nochmal potenziert. Aber nicht darin stecken bleiben und sich darauf zu fokussieren und weiter nicht mehr denken zu können. Unsere Unvollkommenheit, unsere Grenzen, unser Unvermögen. Ich gestehe euch, je älter ich werde, wird mir das bewusst. Mein Unvermögen, meine Grenzen, meine Schwachheiten. Aber darauf muss ich mich nicht fokussieren. Sondern ich darf meine leeren Hände hinstrecken und sagen, Herr, ich war nicht faul, ich habe mich vorbereitet, ich habe dich gefragt, jetzt zu kommen. Jesus sagt in diese Situation hinein der falschen Fokussierung, lass die Leute sich lagern. Ich weiß nicht, wie es den beiden gegangen ist in dem Moment, dem Philippus und dem anderen Team, denen sind wahrscheinlich die Herzen in die Hosentaschen gerutscht. Was denn jetzt? Es wird nicht erzählt, dass da noch eine Kommunikation zwischen Jesus und den Jüngern sich ereignet hat. Nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Da mindestens der Mund war weit offen. 5.000, 15.000 Leute. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt das Momentum. Jesus, und ihr Lieben, das ist so gewaltig, so tröstlich, so unglaublich. Jesus nimmt diese begrenzten, unzureichenden Gaben. Und bei Matthäus lesen wir es, und auch hier lesen wir es, bei Matthäus lesen wir noch eine besondere Geste Jesu, die nochmal besonders etwas ausdrückt. Jesus nimmt diese unzureichende, er nimmt sozusagen die unzureichende Wirklichkeit dieses Lebens seiner Jünger, deines und meines Lebens, seiner Kirche, seiner Welt, hebt sie hoch und dankt. Er hebt sie die hoch und sagt, Vater, jetzt bringe ich dir das bisschen hier. Mir ist gar nicht wohl dabei. Kannst du jetzt mal anfangen? Er jault nicht rum, sondern er nimmt und dankt. Freunde, das ist das Geheimnis unseres Lebens in allen Dingen. Zu nehmen, was Gott uns gegeben hat, dich in deiner Begrenzung, in deinen Schwächen, in deinen Stärken, in deiner Schuld zu nehmen und sagen, Herr, ich danke dir für das, was du mir gegeben hast bis heute. Danke, was du heute mir zur Verfügung stellst. Die Zeit, die Kraft, die Möglichkeiten, die Begegnung, das alles halte ich dir voller Dankbarkeit hin. Ich stelle es dir zur Verfügung. Verfüge du über meine Grenzen, über meine Möglichkeiten, über mein Alles. Bringt euer bisschen her. Bist du bereit, dein bisschen Jesus zu bringen? Es gibt nichts Schöneres. Er nimmt die Gaben, sieht auf. Schwestern und Brüder, das ist es. Jesus hebt unseren Mangel, unsere Begrenztheiten in den Horizont der Möglichkeiten und des Reichtums des Vaters. Versteht ihr? Unseren Mangel, unsere Begrenzungen in den Horizont der Möglichkeiten. Anders kann man da nicht mit umgehen, aber das ist der Raum der großen Möglichkeiten Gottes. Wenn wir alles könnten, das wäre schlimm. Das wäre furchtbar. Das wäre das Ende. In den Horizont der Möglichkeiten des Reichtums des Vaters. Alles, jetzt komme ich nochmal zu meiner Geschichte vom liebenden Vater. Alles, was mein ist, das ist dein. Das ist es, ihr Lieben. Alles, was mein ist, das ist dein. In unsere begrenzten Ressourcen hinein dürfen wir die unbegrenzten Ressourcen des Vaterhauses uns schenken lassen. An den Kühlschrank des himmlischen Vaters, in den Abstellraum, in die Kammer, in den Keller des himmlischen Vaters. Super. Im Vaterhaus ist die Fülle. Bei uns ist Mangel, bei uns ist Bedarf. Aber das ist keine Katastrophe, das ist kein Grund zum Klagen, zum Jammern und zur Aussichtslosigkeit, sondern im Vaterhaus ist die Fülle und du bist bei ihm zu Hause. Sättigung des Bedarfs ist das Ergebnis. Und, jetzt wird es ja noch verrückter, die Geschichte hat wirklich Dynamik. Und sie sammelten 5 Brote und 12 Körbe. Aus dem Mangel hingehalten, zur Verfügung gestellt, wird Überschuss. Unsere Armut, unsere Grenzen sind Gottes Problem nie. Lektion: Bringt mir das Eure, wie gering es auch sein mag, Gaben, Kräfte, alles. Stellt mir zur Verfügung. Stellt es mir zur Verfügung. Nicht euer Vermögen, sondern mein Vermögen sind entscheidend. Ich will mein Vermögen in euer Unvermögen hinein verschwenden. Ich will mein Vermögen in euer Unvermögen hinein verschwenden. Damit aller Bedarf, aller Hunger gestillt wird. Und jetzt dürfen wir ganz groß denken. Und diese Welt, mit all dem, wo wir denken, wo soll das noch hingehen? Was soll daraus noch werden? Und jetzt nochmal in einer sehr konkreten Form, Hunger betreffend. Da wird einem Angst und Bange. Da hinein dieses Glauben beten. Freunde, ich gestehe euch, da bleibt mir die Luft ein bisschen weg. Also ich fast denke, was ist das für ein frommes Gedöns? Angesichts dessen, was da in Afrika abgeht, was da in der Ukraine abgeht, was da überall in der Welt an Grauen und Mangel und aus Sünde heraus entstandenen Mangel, weil wir so Fettlebe machen. Und weil Unfrieden ist und weil Machtmissbrauch ist, ist dieses Elend entstanden. An sich ist genug da. Die Schöpfung reicht aus, immer noch. Ich will mein Vermögen in euer Unvermögen hinein verschwenden. Das zu erbitten, das zu erglauben, darauf zu warten, damit aller Bedarf, aller Hunger gestillt wird. Jetzt kommt es aber nochmal. Gottes Vermögen aber in unsere Verfügbarkeit, Nein. Gottes Vermögen, unsere Verfügbarkeit? Nein. Sie wollten ihn zum König machen. Jesus macht Reis aus. Mit mir nicht. Nicht in eure Verfügbarkeit. Aber Gottes Vermögen in unsere unser Unvermögen in seine Verfügbarkeit, das ist es. Unser Unvermögen in seiner Verfügbarkeit, ja, er bleibt der König. Unser Leben, unsere Gaben, unsere Grenzen, unsere Möglichkeiten, unsere Unmöglichkeiten, alles. Auch der anvertraute Reichtum, den gibt es ja auch. Auch der anvertraute Reichtum, welcher Art auch immer, seine Verfügbarkeit. Auch der Reichtum ist nicht dein Eigentum. Was du geerbt hast, keine Ahnung was. In seiner Verfügung, ihm zur Verfügung. Amen.